2002 habe ich Diplom gemacht an der HGB und wir müssen ja immer, wir Illustratoren, eine praktische und eine theoretische Diplomarbeit machen und das war der praktische Teil meiner Diplomarbeit und ich wollte gerne Bücher machen, das hat mich am meisten interessiert. Man muss sich ja auch immer ändern und sich immer weiterentwickeln. Irgendwann war mir die Jacke zu klein geworden, so Illustratorin zu sein. Und ich dachte dann auch manchmal, hat es mir so in den Fingern gejuckt, dann dachte ich, die Texte, die ich kriege, das kann ich auch selber, also kann ich vielleicht auch besser selber. Und dann habe ich angefangen, das selbst zu machen auch, ja. Seitdem ich aber selber Bücher mache, ist für mich so diese Welt der Lesungen hinzugekommen. Und das ist wirklich sehr erfreulich für mich, weil das eine Sache, die mir total Spaß macht und die einem sonst auch ziemlich fehlt.
Augenrausch. Illustration, Comic und Co. Bilderwelten fürs Museum. Podcast des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.
Folge 3. Immer wieder neu. Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Gerda Reit.
Ja, kommt rein.
Wir sind zu Gast in der Leipziger Südvorstadt bei der Kinderbuchautorin und Illustratorin Gerda Reit. Eine große Arbeitsplatte auf Tischböcken, darauf ein Rechner, ein Glas mit diversen Bleistiften, Kugelschreibern, Cutter und Schere. Briefumschläge, Klebeband. An den Wänden Grafiken, Poster. Grünpflanzen in Keramiktöpfen. Wenig später stehen eine Teekanne und Schälchen auf dem Tisch. Ein Raum, der etwas Heimeliges hat.
Aber nie ganz vergessen lässt, dass hier gearbeitet wird. Ein Hügge-Büro.
Unsere Blicke streifen das Regal mit Gerdas Büchern und Belegexemplaren.
Ziemlich viele, darunter Dutzende in fremden Sprachen.
Eine ganze Reihe alter Bände fällt uns auf. Ausgeblichene Rücken, Schutzumschläge in Fetzen. Dennoch erkennen wir sie augenblicklich wieder, weil sie auch in unseren Kinderzimmern gestanden haben.
1. Alte Helden.
Gerda Reit, 1975 in Berlin geboren, hat die DDR noch bewusst erlebt. Sie ist mit Büchern aufgewachsen. Ihr Vater, ein Physiker, war ein leidenschaftlicher Vorleser. Von den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm mit Werner Klemkes meisterhaften Illustrationen
bis zu den dampfenden Hälsen der Pferde im Turm zu Babel, das ohne Egbert Herfurths Bilder undenkbar wäre und hier gleich zweimal im Regal steht, in der vierten Auflage von 1985
und in einer Lizenzausgabe für das Vertriebsgebiet Bundesrepublik Deutschland, Berlin-West, Österreich und Schweiz. Was Gerda Reit an Herfurths Bildern schätzt?
Dass die Illustrationen teilweise ergänzen das, was der Text sagt, oder die sind jetzt nicht dazugekommen oder so, sondern die sind ganz wichtig. Also ich weiß nicht, ob man als Kind sowas schon bemerkt, aber das war immer ein gutes Buch für mich. So, das habe ich gerne mir angeguckt. Also ich weiß auch noch, dass ich Sachen nachgemacht habe. Da gab es so einen geheimen Brief, wo man bloß jede dritte Zeile lesen soll oder so. Das habe ich dann auch versucht zu schreiben, sowas. Und ja, habe ich wirklich mich mit beschäftigt mit diesem Buch. So.
Selbst der Geruch der alten Bücher ist Gerda noch gegenwärtig.
Ich führe das auch fort. Meine Kinder kennen alle diese alten Bilderbücher auf jeden Fall. Oder wenn wir Märchen vorgelesen haben, denn aus diesem Märchenbuch so. Aber manche, da ist es auch schwierig. Da merke ich jetzt, vergeht immer mehr Zeit. Und wenn es so direkt so DDR-Anbindung hat, muss man ganz viel erklären.
Berufsbedingt hat Reit einen genaueren Blick auf die Bücher, die sie sich zum Teil antiquarisch wieder besorgt.
Jedes Mal, wenn ich die zur Hand nehme, sehe ich jetzt was anderes. Also mir ist zum Beispiel neulich aufgefallen, die sind so unaufgeregt. Es reicht, dass die ein gutes Buch sind. Die müssen nicht das Allerbeste sein oder noch besser als jemals und noch die Konkurrenz ausstechen, sondern es reicht einfach, wenn es ein gutes Buch ist. Das sieht man denen, glaube ich, an. Und dann, viele sind relativ zeitlos, finde ich.
Warum das so ist, hat Peter Hacks in seinem Aufsatz »Was ist ein Drama, was ist ein Kind?« auf den Punkt gebracht.
Das von der hohen Kinderliteratur gemeinte Kind ist das poetisierte Kind. Eine Ausdehnung des bloß naturalen Kindes auf den unschuldigen, nicht festgelegten, zukunftsgerichteten Menschen. In einen solchen Menschen kann man Kunst und Hoffnung setzen.
Ganz offensichtlich war es kein lässliches Nebengeschäft, für die lieben Kleinen zu schreiben. Mit Titeln wie »Der Bär auf dem Försterball« oder »Jules Ratte« war der im August 2003 verstorbene Dramatiker, Lyriker und Essayist auch ein begnadeter Autor von Kinderbüchern. Trotz oder womöglich wegen solcher Sätze wie diesem.
»Ich habe keine Kinder«, und kenne folglich keine und habe aus diesen beiden Gründen wenig Mühe, mir meine gute Meinung über sie zu erhalten.
Bäm. Treffer versenkt. Ganz augenscheinlich hatte im DDR-Kinderbuch die Fantasie über den streng realitätsbezogenen Kulturbegriff des sozialistischen Realismus gesiegt. Und überhaupt, kaum einer der namhaften erwachsenen Autorinnen und Autoren dort war sich in 40 Jahren zu schade, für Kinder zu schreiben. Das begann mit Brecht, Hacks und Strittmatter und hörte mit Günter Kunert, Franz Fühmann, Christoph Hein oder Thomas Rosenlöcher nicht auf. Dazu kam die handwerkliche Qualität von Spitzenillustratoren wie Klaus Ensikat, Egbert Herfurth, Volker Pfüller oder Manfred Bofinger. Das Spektrum der Themen reichte von Mythenadaptionen und Kunstmärchen bis zu fantastischer Literatur, Kinder- und Jugendromanen und Bilderbuchgeschichten.
Wer genauer hinschaute, musste das Klischee begraben, dass im Osten nur einerlei und triste Rotlichtbestrahlung herrschten.
Okay, aber das poetisierte Kind, echt jetzt? Die Illustratorin Gerda Reit ist inzwischen reichlich skeptisch über den Ausgang dieses pädagogisch-ästhetischen Großversuchs.
Es hat ja eigentlich nicht geklappt, das Projekt, dass man das Volk damit zu gutem Geschmack oder so erzieht, weil als dann Wende war, dann haben die Leute praktisch den größten Scheiß gekauft, was meine Eltern dann teilweise auch meinen Kindern für doofe Bücher gekauft haben. Also das erzieherische Projekt ist irgendwie daneben gegangen, würde ich sagen.
Zwei. Leipziger Schule.
Gerda Reitz Illustrationen für das 2011 erschienene Kindersachbuch »Die Straße« zeigen immer die gleiche Straßenansicht, aber bei jedem Blättern sind einige Jahrzehnte vergangen. Kaiserreich, Nationalsozialismus, Wirtschaftswunder, eine Jahrhundertbilderreise.
Ein Jahrhundert hat Gerdas Ausbildung nicht gedauert, aber ein längerer Weg mit Richtungswechseln und Phasen der Neuorientierung war es schon.
Als ich Abi gemacht habe, wusste ich, dass ich irgendwie was Künstlerisches machen will. Und ich war erst bei einer Restauratorin und habe so ein einjähriges Praktikum gemacht und dann gemerkt, dass das mir praktisch zu wenig frei war. Also da hat man wie in so einem Labor gearbeitet und das hatte eigentlich mit künstlerischer Arbeit ganz wenig zu tun. Und daraufhin habe ich mich in Halle bei der Kunsthochschule beworben für freie Kunst. Und das habe ich dann bis zum Vordiplom gemacht. Ich konnte gut arbeiten, wenn mir jemand eine Aufgabe gestellt hat, aber schlecht, wenn mach, was du willst. So, das ist immer schlecht für mich, immer noch so. Und dann kam so langsam die Einsicht, dass ich in so einer angewandten Klasse besser aufgehoben bin einfach.
Dabei ist es ein aus dem benachbarten Leipzig herüberstrahlender Name, der damals nicht nur Gerda Reit magisch anzieht, Volker Pfüller. Als der 1939 geborene Bühnenbildner und Grafiker 1997 die Leipziger Illustrationsklasse übernimmt, ist das ein Glücksfall für die Hochschule für Grafik und Buchkunst.
In den gut ausgestatteten Werkstätten in der Wächterstraße kann Pfüller seinen Studenten die Liebe zu den traditionellen Techniken vermitteln, ohne dabei die Gegenwart aus den Augen zu lassen. Gerda Reit wechselt 1998 nach Leipzig.
Und gehört damit zum ersten HGB-Jahrgang, den Volker Pfüller komplett betreut.
Ich habe mich ja praktisch mit meinen Hallearbeiten bei ihm beworben und wurde ernst genommen. Das fand ich toll irgendwie. Und dann an so einer Kunsthochschule, man lernt sehen. Man lernt so Probleme in Bildern zu erkennen und das auch aussprechen zu können und genau diesen Knackpunkt zu finden, was da jetzt nicht stimmt und was einen daran stört.
Wie viele ihrer Kommilitonen absolviert Reit nach dem Diplom noch ein zweijähriges Meisterschülerstudium, ein Aufschub im kuscheligen Hochschulbiotop.
Die Zeit danach war erstmal schwer. Ich würde sagen, es war sogar eine der schwersten Zeiten so im Leben, so ein krasser Sprung. Und dadurch, dass es so langsam ging bei mir, also es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich da wirtschaftlich auch auf die Füße gekommen bin, dass ich davon leben konnte.
Ein stetiger Druck, der auch nicht geringer wird, wenn die Freundinnen und Freunde, mit denen man sich ja immer auch vergleicht, nach dem Studium erste Jobs klarmachen.
Während man selbst in billigen Arbeitsräumen mit ganz kleinen Honoraren vor sich hin dümpelt.
Und ich komme halt auch nicht aus so einer Familie von Freiberuflern, sondern in meiner Familie hatten alle immer irgendeine Stelle, waren alle angestellt. Und so dachten die auch, die haben keine Omi, hat immer gefragt, und jetzt bist du mit dem Studium fertig, hast du jetzt eine Stelle oder wie ist denn das jetzt? Und die waren dann immer so ein bisschen latent unglücklich damit, dass dann nichts so richtig sich abzeichnete bei mir. Ne?
So hat sich Gerda Reit die schöne freie Welt jenseits der Hochschulmauern nicht vorgestellt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand das gesagt hätte, dass ich Angst haben müsste vor der Außenwelt. Aber irgendwie war es so, dass man das hatte. Man hatte auch Angst, dass man sich irgendwie verbiegen muss. Aber meine Erfahrungen waren dann irgendwie anders.
3. Matrosentango.
Die großformatigen, expressiven Zeichnungen von Gerdas HGB-Abschlussarbeit lassen noch deutlich den Lehrer Volker Pfüller durchscheinen.
Egal. Es hat aber auch eine spürbar eigene Kraft. Das bleibt nicht verborgen. Matrosentango, das in den Werkstätten der Hochschule in Mini-Auflage produzierte Bilderbuch nach Texten deutscher Seemannslieder.
Das Peter Hinke in seiner Konnewitzer Verlagsbuchhandlung dann noch einmal in einer regulären Auflage von 500 Exemplaren druckt,
erhält eine lobende Anerkennung im Wettbewerb der Stiftung Buchkunst um die schönsten deutschen Bücher.
2002 habe ich Diplom gemacht an der HGB und wir müssen ja immer, wir Illustratoren, eine praktische und eine theoretische Diplomarbeit machen. Und das war der praktische Teil meiner Diplomarbeit. Und ich wollte gerne Bücher machen, das hat mich am meisten interessiert halt. Also das ist da so weit gefasst an der HGB, dass es auch durchaus Leute gibt, die sich mehr für Trickfilme interessiert haben oder mehr freie Künstler sind. Und ich wollte gerne Buchillustratorin werden. Ja, und da habe ich dieses Bilderbuch für Erwachsene gemacht, so wie man das eben, da war ich ja noch ganz jung, wie man das eben macht, so ne, ohne Erfahrung und überhaupt nicht diese Schubladen im Kopf, die es im Buchmarkt denn letzten Endes gibt.
4. Ermutigungen.
Erklärst du mir mal, worum es hier eigentlich geht, Fritzi?
Ich will Sputnik zu Sophie bringen.
Über die Grenze?
Da wohnt Sophies Oma.
Hanna Schotts Wendegeschichte Fritzi war dabei, die Gerda Reit 2009 für Klett Kinderbuch illustriert und die 10 Jahre später ins Kino kommt, zeigt ihre hohe zeichnerische Qualität und die Fähigkeit, vergangene Lebenswelten präzise einzufangen. Von den rußgeschwärzten, maroden Häuserfassaden bis zum Schein der Montagsdemo-Kerzen.
Die Angst davor, sich verbiegen zu müssen, stellt sich im alltäglichen Kontakt mit einer wachsenden Zahl von Verlagen als unbegründet heraus. Eher geht es darum,
Dinge besser zu machen?
Also wenn ich einen Auftrag bekommen habe für ein Kinderbuch, habe ich versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und mit dem einen Auftrag kamen dann mehr und mehr Aufträge aus der gleichen Richtung. Und ich habe das nicht so erfahren, dass man sich verbiegen muss. Ich hatte auch irgendwie wenig Erfahrung mit so komischen Korrekturen, was auch manche Leute sagen, ne, mach mal größere Nasen oder so. Sowas ist dann schlimm. Aber meine Korrekturen, die ich gekriegt habe, waren eigentlich immer so, dass ich die verstehen konnte. Also ich konnte diese Intention verstehen, die dahinter steht. Mach's mal so, dass man besser erkennen kann, dass es sich hier um 8-jährige Kinder handelt oder so. Das versteht man, dann kann man darauf eingehen.
Es ist Petra Albers, Programmleiterin bei Belz und Gilberg, die auf Gerdas Vorliebe für historische Stoffe aufmerksam wird und sie zu eigenen Projekten ermuntert.
Welz und Gilberg, die haben mich mal irgendwann eingeladen auf der Buchmesse, haben gesagt, ach ja, das ist interessant, was Sie machen, kommen Sie mal vorbei. Dann dachte ich, oh, jetzt kriege ich einen Auftrag. Aber dann saß da die Programmleiterin und hat gesagt, ja, wenn Sie mal was haben. So, und dann dachte ich, die Chance ist jetzt sehr groß, bei Belz und Gilbert was zu machen, wenn ich selbst mir was ausdenke. Und das war das Erste, wo ich selbst praktisch das ganze Buch konzipiert habe. Und ja, dann habe ich erst gemerkt, dass man so auch an die Sache rangehen kann.
Ein geradezu revolutionärer Entwicklungsschritt.
Am Anfang braucht man immer solche Leute, die einem Vertrauen schenken. Man hat noch nicht so viel, man hat nichts in der Art. Jetzt ist es natürlich leicht, jetzt kriegt man oft Aufträge, Sie haben das gemacht, wir brauchen was ganz Ähnliches, dann machen Sie es doch mal so. Aber am Anfang hat man das nicht und dann braucht man Leute, die irgendwie sehen, vielleicht könnte die auch das, was ganz anderes machen. Das ist irgendwie, so eine Leute helfen einem sehr weiter da.
In die neue Welt, eine Bilderreise durch 200 Jahre Auswanderergeschichte, zeigt Gerda Reit auf der Höhe ihrer Kunst. Wunderbar leichthändig und doch akribisch genau werden Moden und Dekors auf Doppelseiten und Detailzeichnungen ins Bild gesetzt.
Fähigkeiten, die Gerda auch beim Relaunch der Kinderbuchreihe Fünf Freunde von Enid Blyton entgegenkommen.
Die berühmtesten Freunde der Welt.
Ich sehe euch dann oben!
Boah, wie cool ist das denn?
Lösen Rätsel.
Das ist ja der Wahnsinn.
Lüften Geheimnisse.
Vielleicht finden wir hier einen Schatz.
Das Abenteuer kann beginnen.
Was ist das?
Die Abenteuer der Fünf Freunde zwischen 1942 und 1968 von Enid Blyton verfasst, waren früher in jedem Kinderzimmer zu finden. Die Serie spiegelt die heile Welt wider, in der Blyton aufwuchs und die sich mancher Brexit-Befürworter heute wieder herbeisehnen dürfte.
Hansen?
Positiv. Areal ist weiträumig abgesperrt.
Habe alles vorbereitet, Chef.
Habe Blickkontakt. Over and out.
Over, Roger.
In der Folge der seit 2012 in die Kinos gekommenen Verfilmungen der Fünf-Freunde-Reihe lässt sich der CBJ-Verlag ab 2014 die ersten 22 Bände, die aus der Feder von Enid Blyton stammen, überarbeiten. Die Texte wurden behutsam gekürzt, das Setting zurück ins alte England verlegt. Mit neuen Illustrationen sollen die Geschichten attraktiver für ein jüngeres Lesepublikum werden. Gerda Reit erhält den Auftrag, die Bebilderung des Relaunchs zu übernehmen.
Cover und maßgeschneiderte Illustrationen für 22 Bände, das bedeutet monatelange Arbeit.
In so einem Buch sind, glaube ich, immer mindestens 50, 60 Illustrationen dann insgesamt und das Cover dazu. Und hinzu kommt, also das Cover hat ja mehrere Entwürfe, eine Farbskizze und das multipliziert sich ja mit der Anzahl der Bände. Also es sind schon dann ein paar hundert Illustrationen, die man macht.
Vor dem Hintergrund der manchmal vergleichsweise kargen Honorare ist der Job so etwas wie ein Fünfer im Lotto.
Sehr angenehm, ja. Man hat dann wie so ein festes Einkommen, mit dem man rechnen kann, dass man es hat. Und hatte ich noch nie im Leben, ist sehr angenehm. Aber mir graut es davor, dass es dann eines Tages nicht mehr so ist.
5. Erfinde dich selbst.
Ich habe Illustration immer als etwas weitergefassten Begriff betrachtet und stehe dazu nach wie vor. Ich glaube, das ist das Bild, was für konkrete Zusammenhänge gemacht ist oder in konkreten Zusammenhängen steht.
Das sagt der Leipziger Thomas Matthäus Müller, der die Illustrationsklasse der Hochschule für Grafik und Buchkunst seit 2007 leitet. In Wendezeiten studierte er selbst an der HGB, die damals vor allem für ihre Malerei bekannt war. Mit der hat Müller nichts am Hut. Er hält es lieber
ganz im Sinne seines Vaters Rolf Felix Müller, der bis 1997 ebenfalls an der HGB lehrte und in den 50ern hier ausgebildet wurde.
Mit der Gebrauchsgrafik und meint das durch und durch positiv.
In unserer Klasse herrscht die Zeichnung vor. Das ist für mich immer noch das geeignete Werkzeug, egal wie Zeichnungen zustande kommen. Aber für mich ist nicht unbedingt Illustration im engeren Sinne gleichbedeutend mit Arbeiten für Kinderbücher. Es wird natürlich landläufig so gesehen und es missfällt mir sehr stark, diese Einengung.
Thomas Matthäus Müller setzt auf die Vielfalt des Schönen. In seinem Büro füllen ausgewählte Preziosen mehrere Regalmeter. Er selbst ist Schöpfer wunderbarer Bilderbücher für Verlage wie Macmillan, Belz und Gelberg oder Moritz. Er hat gelernt, mit den unterschiedlichen Erwartungen von Verlegern umzugehen. Er weiß, dass der Spagat zwischen Künstler und Dienstleister nicht immer spielerisch leicht zu bewältigen ist. Und er tut sich schwer, die eigene Klasse gezielt in diese Richtung zu locken. Will er seine Studenten am Ende vor den Zumutungen des hart umkämpften Kinder- und Jugendbuchmarkts schützen?
Wenn man angewandt arbeitet, und das machen wir ja, dann muss man auch einen Sinn für Erwartungen entwickeln, die von außen kommen und die man mit den eigenen Erwartungen oder mit den eigenen Wünschen versuchen muss, unter einen Hut zu bringen. Wir sind Kinder zweier Welten, sind unseren eigenen Maßstäben verpflichtet, aber natürlich auch denjenigen zugetan, die zu uns kommen und was von uns wollen. Und die haben auch etwas zu sagen. Das muss man kennenlernen. Ich glaube aber, dass die Aufgabe des Lehrers zunächst erstmal ist, das Feuer zu entfachen und das richtig so ein Glutbett entstehen zu lassen. Und was daran dann für Würste gegrillt werden, das wird sich später herausstellen.
Wenn Gerda Reit heute darüber nachdenkt, ob ihre Jahre an der HGB sie auch in ökonomischer Hinsicht auf ihre freie Künstlerinnen-Existenz vorbereitet haben, fällt die Bilanz einigermaßen ernüchternd aus.
Da schiebt die Kunsthochschule die Verantwortung von sich. Die ist ja praktisch nur so ein Bildungsinstitut, wo jeder seinen Freiraum haben soll. Aber ich finde es nicht richtig. Vielleicht ist es richtig für Künstler, aber so ein Buch ist ja irgendwie so ein Massenmedium, ne? Also irgendwie muss es jemand kaufen. Es müssen sogar mindestens 3000 Leute kaufen, damit es sich irgendwie rechnet. Und darauf wurde man nicht vorbereitet. Und das finde ich auch schade. So.
Andererseits?
Natürlich ist es nervig, wenn man von Anfang an irgendwie schon den Markt mitdenkt oder so. Dann entstehen so eine Niedlichbücher, ne? Die irgendwie niemandem wehtun wollen und auf jeden Fall gekauft werden. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
In der täglichen Arbeit, das weiß auch Gerda Reit, bleibt nichts anderes als den Spagat zwischen Künstlerin und Dienstleisterin immer wieder neu zu wagen und sich am Ende,
wenn das Feuer ordentlich brennt,
neu zu erfinden.
Ich glaube, wir sind alle in unterschiedlichem Maß so Dienstleister mit unseren Büchern. Oder es wird auch so gesehen von den Verlagen. Und man muss einfach ganz viel machen, um in dem Bereich so leben zu können damit. Also man kriegt immer wieder neue Sachen auf den Tisch. Und ich habe inzwischen, glaube ich, schon 60 Bücher illustriert. Immer wieder neu, immer wieder neu. Und irgendwann ist es mir auch, also es hat mir direkt niemand, außer jetzt beim Cover, in die Bilder reingesprochen. Ne? Dann hätte ich nicht mehr mit denen zusammengearbeitet. So nicht. So, mach mal die Nase anders und so, darauf würde ich mich gar nicht einlassen. So. Aber ja, einfach die Möglichkeiten, die man hat oder wie man da einsortiert wird, also das ist ein Bilderbuch. Und du kriegst jetzt die 32 Seiten, die es haben muss. Der Text ist vorgegeben, der Text ist auch starr, da kannst du nichts mehr dran ändern und der Rest ist für dich sozusagen. Und dann habe ich mich irgendwann davon wieder emanzipiert, indem ich selber Bücher geschrieben habe.
Im Bildersachbuch »Meine ganze Familie«, 2018 bei Belz und Gelberg erschienen, liefert Gerda Reit erstmals Bilder und Texte aus einer Hand.
Wie groß ist eine Familie? Zählen dazu nur Mutter, Vater, Kinder, Omas und Opas oder auch Schwippschwager, Ex-Frauen und die berühmte Cousine 73. Grades? Was ist eine Generation und wie entsteht ein Stammbaum? Sind wir auch mit den Urmenschen verwandt? Macht ein Denkmal einen Menschen unsterblich? Sind Friedhöfe zum Erinnern da oder zum Vergessen? Alles ist die Folge von etwas, wie wir aussehen, welche Sprache wir sprechen, wo wir verwurzelt sind.
Und was es bedeutet, wenn diese Wurzeln gekappt werden? Die Zukunft wird in der Gegenwart geformt.
Ein Gedanke, den Gerda in ihren beiden Umweltbüchern aufgreift. Im preisgekrönten, in 9 Sprachen übersetzten Buch »Müll – Alles über die lästigste Sache der Welt« und in »Das ist auch meine Welt – Wie können wir sie besser machen?« das ganz ohne Fachbegriffe und Zahlen auskommt.
Man muss sich ja auch immer ändern und sich immer weiterentwickeln. Irgendwann war mir die Jacke zu klein geworden, so Illustratorin zu sein. Und ich dachte dann auch manchmal, hat es mir so in den Fingern gejuckt, dann dachte ich, die Texte, die ich kriege, das kann ich auch selber, also kann ich vielleicht auch besser selber. Und dann habe ich angefangen, das selbst zu machen auch, ja.
In »Das ist auch meine Welt« zeichnet sich Gerda sogar selbst hinein.
Das Thema bewegt sie wirklich.
Und diskutiert am Rand mit den Gegnern, die immer dort auftauchen, wo eine Lösungsidee vorgestellt wird. Man hört sie förmlich.
Bio-Essen ist mir zu teuer. Wird jetzt demnächst das Grillen verboten, oder was?
Und so testet Gerda in Wort und Bild immer wieder neue Möglichkeiten aus, überschreitet Grenzen. Manchmal ist ihr das schon ein bisschen seltsam vorgekommen, dieses immer auf Anfang.
Ich habe dann weitere Sachbücher bei Belz und Gehberg gemacht. Ich habe das dann immer mehr aufgebrochen, dass es kein Sachbuch ist, wie man es vielleicht erwartet, sondern eigentlich mit Bildern erzählt wird. Jetzt ist mir dieses Sachbuch zu eng geworden. Dann habe ich ein Erzählendes geschrieben. Und jetzt mache ich wieder eins, was erzählt, aber mit vielen Bildern eben. Ich dachte dann daran, dass ich immer wieder Debüts hatte, immer wieder was Neues. Und dann wurde ich immer als Debütantin vorgestellt, weil es immer wieder ein anderes Feld ist. So, es geht, glaube ich, uns allen so.
Sechs. Das Glück der Freiheit.
Von 9 bis 5 am Zeichentisch sitzen, hin und wieder mit Verlagen über neue, spannende Projekte reden, Buchmessepartys. Ist das der Alltag einer Illustratorin?
Als Gerda Reit lediglich illustrierte, entsprach diese Vorstellung einigermaßen der Realität.
Abzüglich der Partys vielleicht.
Während ihre Familie auf Arbeit in der Schule war, schien sie im Atelier festgenagelt zu sein.
Seitdem ich aber selber Bücher mache, ist für mich so diese Welt der Lesungen hinzugekommen. Und das ist wirklich sehr erfreulich für mich, weil das ist eine Sache, die mir total Spaß macht und die einem sonst auch ziemlich fehlt. Also man hat als Illustratorin ja nie den direkten Kontakt mit dem Publikum. Und es gibt so eine Zeitverzögerung. Ich mache das fertig, dann dauert es 3-4 Monate, dann ist es im Buchladen und dann kriegt man manchmal ein halbes Jahr später irgendeine Rückmeldung dazu und man versteht nicht, wovon die Rede ist, weil man längst an anderen Sachen arbeitet. So. Oder oft kriegt man auch ganz wenig Rückmeldung oder kaum. So. Also man verhallt irgendwie so ein bisschen und mit diesem Publikum, das ist schön und das ist auch, glaube ich, wichtig, weil es sind ja die, für die ich schreibe, dass ich die irgendwie so im Kopf behalte, was die sagen. Ja, und das ist auch eine Einnahmequelle, muss man auch sagen. Das ist der zusätzliche Verdienst, den man als Autorin hat. Und es gibt natürlich auch wieder Freiheit. Es gibt mir die Freiheit, dann zu sagen, den nächsten Auftrag nehme ich nicht an.
Es ist spät geworden in der Leipziger Südvorstadt. Der Tee ist ausgetrunken, bald wird die Familie hereinplatzen. Wir haben eine Menge gelernt über den Alltag einer Autorin und Illustratorin, die zwischen den Stühlen der angewandten und freien Kunst, zwischen Dienstleistung und Selbstverwirklichungsanspruch gar nicht so unbequem sitzt. Ist es, wollen wir zum Abschied noch von Gerda Reit wissen, von Bedeutung, wenn diese Stühle in einer alten Buchstadt stehen?
Man findet in der Stadt so Gleichgesinnte, wenn man das möchte. Aber es ist jetzt auch nicht so aufgeheizt, würde ich sagen, wie Berlin. Hier ist nicht jeder ein Künstler, hier trifft man auch normale Leute. Ist mir auch ganz angenehm. Oder man kann sich auch völlig zurückziehen in dieser Stadt. Also man muss nicht unbedingt sich denn so outen oder sich mit solchen Leuten umgeben. Man kann auch so abtauchen.
Augenrausch. Illustration, Comic und Co. Bilderwelten fürs Museum. Podcast des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig.
Folge 3. Immer wieder neu. Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Gerda Reit. Mit Hans-Henrik Wöhler
und Conny Wolter.
Idee: Stefanie Jacobs. Story, Recherche, O-Töne und Regie: Nils Kahlefendt. Schnitt: Florian Zeming. Technische Realisation: Visix Group. Covergestaltung: Henning Wagenbreth. Eine Produktion des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek 2024.
Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Garantiert werbefrei könnt ihr ihn auf unserer Webseite dnb.de/Augenrausch hören.
In der nächsten Folge von Augenrausch der Comiczeichner und Illustrator Nicolas Mahler.
Naja, die schlimmsten Fragen, es kommt halt immer auf die Situation drauf an, ob ich es als schlimm empfinde oder nicht. Ich kann nur sagen, was die häufigsten sind. Also die häufigsten sind auf jeden Fall, woher nehmen Sie Ihre Ideen? Früher war es, ist das, was Sie machen, Kunst? Und jetzt mittlerweile, seit circa 5 Jahren, ist die Frage, ist das, was Sie machen, Literatur? Also das hat sich geändert. Dann natürlich, wie lange brauchen Sie für eine Zeichnung? Früher war es oft, zeichnen Sie absichtlich so schlecht? Und dann gibt es natürlich die Frage, können Sie davon leben? Was eigentlich die vorige Frage schon mit einschließt. Nicht? Also kann man von sowas leben, das so kunstlos aussieht? Damit minimalistisch kann ich gut leben. Also früher waren es ja eher Krakelzeichnungen. Nein, da kann ich nicht damit leben, weil ich, nicht weil ich jetzt beleidigt wäre, sondern weil ich finde, dass Krakelzeichnungen anders ausschauen. Und teilweise finde ich Krakelzeichnungen auch gut. Aber dazu sind meine viel zu sehr komponiert und stilisiert, als dass man sagen könnte, Krakelzeichnungen. Naja, ich hätte schon gern das Spiegel-Bestseller Picker loben. Wäre natürlich schon ein Ziel, weil die Vorstellung, Bücher zu machen, die die Leute auch interessieren, ist schon reizvoll.
Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.